Jesus fragt, was meint ihr? Sucht der Hirte ein verirrtes Schaf? Unser Predigttext ist heute ziemlich kurz, Matthäus 18, Verse 12 bis 14. Aber er hat, wie so oft, auch eine längere Vorgeschichte. Zugegeben ist das eigentlich eine kurz zusammengefasste Frage, die Jesus einmal seinen Jüngern stellt. Es ist noch nicht lange her gewesen, da war er mit seinen Jüngern unterwegs. Er war auch hier noch am See Genezareth und er hatte Petrus, Johannes und Jakobus mitgenommen auf einen hohen Berg. Da sind diesen drei Jüngern und Jesus, Mose und Elia erschienen. Eine ganz gewaltige Geschichte, eine Gottesbegegnung auf diesem Berg. Und dann sagt Gottes Stimme aus dem Himmel, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Es gab dann aber nur kurz danach schon wieder einen Tiefpunkt. Die Jünger, die unten geblieben waren, hatten Probleme, einen besessenen Jungen zu heilen. Und Jesus ermahnt sie wegen ihres schwachen Glaubens. Und ja, auch wieder nicht lange danach fangen die Jünger an, sich Gedanken zu machen über ihre Stellung, die sie möglicherweise in Gottes Reich haben könnten, im Himmel. Was für Pöstchen könnten für sie rausspringen? Was für einen Rang könnten sie in dem Reich Gottes haben? Und Jesus muss auch hier nicht nur ihren schwachen Glauben ermahnen, sondern auch ihr Denken korrigieren, das für uns alle, glaube ich, ziemlich typisch ist, nämlich dass wir meinen, wir müssten uns irgendwo Pöstchen verdienen, wir müssten uns hocharbeiten, aber in Gottes Reich, da herrscht kein Karriereleiterprinzip und auch kein Leistungsprinzip. Es gibt schon gar keine Abstufung zwischen wichtigen und weniger wichtigen Menschen. Ich weiß nicht, was vielleicht Petrus, Johannes und Jakobus gedacht haben. Vielleicht gehörten sie auch zu denen, die diese Frage gestellt haben, weil sie gedacht haben, wir sind privilegiert, wir durften mit dem Herrn auf diesen Berg gehen. Und jetzt überlegen sie vielleicht, warum? Ja, kriegen wir eine besondere Position? Und Jesus kommt hier demonstrativ auf diejenigen zu sprechen, die in der Gesellschaft nicht zu den hohen Tieren zählen, nämlich Kinder. Mit denen vergleicht Jesus seine Jünger und nennt sie Kleine. Das hat er vorher schon mal gemacht in Kapitel 10, Vers 42. Jesus sieht die Kinder sogar als Vorbild für seine Nachfolger an. Warum? Weil Kinder kindlich vertrauen können, weil Kinder begreifen, dass sie Schutz und Leitung von Erwachsenen brauchen, von guten Eltern, von guten Lehrern oder von erwachsenen Freunden. Und Jesus will, dass seine Jünger dieses kindliche Vertrauen höher achten, lernen als Rang und Namen. Sie sollen begreifen, dass bei Gott das Kleine größte Bedeutung hat. Und die Verächter der Kleinen und Geringen, die haben in Gottes Reich keinen Platz. Die Jünger sind doch selbst nur einfache Leute gewesen, die Jesus berufen hat als Fischer, als Handwerker. Sie sind ihm wichtig, geliebt und gerettet vom Vater und vom Sohn Gottes. Das ist ihre größte Auszeichnung. Groß ist, wer sich seiner Kleinheit vor Gott bewusst ist, so könnte man vielleicht sagen. Darum geht's, zu begreifen, ich bin gerettet und die Größe liegt bei Gott, nicht bei mir. In dem Zusammenhang fragt Jesus seine Jünger dann etwas überraschend nach ihrer Meinung zum Schicksal eines verirrten Schafes. Was meint ihr, wird ein Mensch tun, wenn eins von 100 Schafen, die er hat, unterwegs falsch abgebogen ist? Und dahinter steckt natürlich die Frage, was meint ihr, bin ich für ein Leiter? Ich, Jesus, welchem Hirten folgt ihr eigentlich nach? Was denkt ihr, solltet ihr von mir als Hirten lernen? Was vielleicht auch später für den Umgang unter euch miteinander lernen? Jesus verpackt diese Frage in die ganz knapp erzählte Geschichte. Wir lesen sie, wie sie im Matthäus-Evangelium steht, Kapitel 18, die Verse 12 bis 14. Was meint ihr, wenn ein Mensch 100 Schafe hätte und eins unter ihnen sich verirrte, lässt er nicht die 99 auf den Bergen, geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. So ist auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eins von diesen Kleinen verloren werde. Schafe kannte damals jeder. Ja, auch die Fischer auf dem See Genezareth, wenn die da so auf dem See entlang gepaddelt sind, die haben überall an den Hängen oberhalb des Sees die Schafherden grasen gesehen. Und deswegen, weil Schafe einfach dazugehörten, verwendet Jesus sie gerne als Bild, als eindrückliches Bild auch für sich selbst und seine Mission. Er, der Hirte, die Menschen, die ihm anvertraut sind, die Schafe. Und seine Jünger sollen sich jetzt folgende Situation vorstellen. Ein Hirte merkt, dass eins von 100 Schafen fehlt und sich verirrt hat. Was wird er jetzt wohl tun? Würde er nicht die Herde mit 99 auf den Bergen grasen lassen und nach den Verirrten suchen? Dazu muss man vielleicht wissen, dass es in Israel viele Stellen gibt, wo oben auf den Höhen das Gras wächst, aber unten in den steilen Canyons, wo es zum Toten Meer hingeht, da wird es immer heißer und trockener und gefährlicher. Was wird der Hirte tun, wenn ihm das eine Schaf abhanden gekommen ist? Ja klar, wissen wir auch, hast schon gesagt, Jochen, aus der Kinderstunde weiß man so manches. Natürlich wird er hingehen und nach dem Verirrten suchen. Wirklich? Ich habe gefragt, ist es wirklich so? Macht das ein normaler Hirte? Ich glaube, da kommt es doch sehr auf den Hirten an und was dieser Hirte für ein Typ ist, was dieser Hirte will. Sonst ist die Antwort doch eher nein, wegen so einem Schaf, ja, da riskiere ich doch nicht mein Leben und vielleicht noch das meiner Herde. Jesus lenkt also mit seiner Frage den Blick der Jünger auf den Charakter des Hirten und damit auf sich selbst. Und er zeigt damit auch die Gesetzmäßigkeiten auf, die in seinem Reich, in der zukünftigen Gemeinde Jesu herrschen. Hier zählt jeder Einzelne. Hier ist auch der Kleine und Schwache etwas wert. Vom letzten Vers unseres Predigttextes her ist klar, um was es eigentlich geht. Gott will Menschen retten. Sie sollen zu ihm in sein himmlisches Reich kommen und nicht an den Teufel verloren gehen. Und das ist der Auftrag und das große Ziel für den Hirten Jesus, für den Hirten, dem seine Jünger folgen sollen. Und als solche müssen sie wissen, was würde Jesus tun? Was würde er also in so einer Situation machen? Würde er ein verirrtes Schaf suchen, bis er es findet? Würde ihr Herr einem einzelnen Menschen nachgehen, wenn der sich verirrt hat? Wahrscheinlich hat sich jetzt auch jeder einzelne Jünger gleich die Frage persönlich gestellt, was wäre denn, wenn ich mich verirre? Was ist, wenn ich den Anschluss verliere? Sucht Jesus dann nach mir? Oder ist ihm sein großes Gesamtprojekt, Gemeinde, Reich Gottes, so wichtig, dass der Einzelne keine Rolle spielt? In dem kleinen Beispiel vom verirrten Schaf, da steckt so viel Grundsätzliches über Jesus und über sein Verhältnis zu den Menschen drin, dass wir uns das nochmal genauer anschauen wollen. Es ist einfach anders als in den Chefetagen dieser Welt üblich. Jesus ist ein Hirte, der sucht, weil er mich vermisst. Das Erstaunliche an dieser Geschichte, das fällt ja erstmal gar nicht so besonders auf. Der Hirte merkt, dass ihm ein Schaf fehlt. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal 100 Schafe irgendwie versucht habt zu zählen, ja, wenn die auf der Wiese stehen. Der merkt, eins fehlt. Und dass ihm das überhaupt auffallen kann, das zeigt schon sein Verhältnis zu diesen Schafen. Er kennt sie ganz genau. Er kennt nicht bloß irgendwie eine Anzahl, er kennt jedes Einzelne. Und auf uns Menschen übertragen bedeutet das, dass Jesus keinen von uns übersieht. Dich nicht und mich nicht. Ihm ist jeder von uns wichtig. Und noch erfreulicher. Wenn ich mich verirrt habe, wenn ich mich verlaufen habe, dann sieht er das erst recht, dann merkt er das. Er sieht, wenn ich mich verirrt habe und auch den Anschluss an seine Gemeinde verloren habe. Und auch für Leute, die Jesus wirklich folgen wollen und das auch längst tun, gibt es unterwegs zum Ziel genug Gelegenheiten, um zwischendurch falsch abzubiegen und sich zu verlaufen. Ich glaube, auch von uns hier gibt es niemanden, dem das nicht schon mal passiert ist, dass er in seinem Leben mal so richtig heftig falsch abgebogen ist. Meistens fängt es ja damit an, dass ich zu viel meine eigenen Interessen im Blick habe. Wir haben eben gesungen, er sucht mich, wenn ich mich in mir verliere. Das ist oft so ein Punkt, wir drehen uns gerne und schnell nur noch um uns, um unsere Ziele, um unsere Probleme, um unsere Fragen. Und dann verlieren wir gerade da, wo es besonders wichtig wäre, den Hirten aus den Augen. Irgendwann verschwinden dann auch die anderen langsam am Horizont. Die Gemeinde, die anderen Geschwister, mit denen ich doch eigentlich unterwegs sein will, verschwinden aus meinem Blickwinkel. Vielleicht wegen einer wunderschönen Wiese so ein bisschen abseits. Da will ich dann hin. Ja, bei den Männern sind diese Wiesen meistens weiblich. Oder diese Wiesen versprechen mehr Macht. Und dann kommt der Gedanke auf, was soll ich ständig den anderen hinterherlaufen? Was soll ich eigentlich mit den anderen machen? Warum soll ich nicht mein eigenes Ding machen? Ich mag zwar nach christlicher Metapher ein Schäfchen sein, aber immerhin bin ich doch selbstständig genug, um auch zu wissen, wo es für mich lang geht. Brauche ich als Christ wirklich die Gemeinde? Finde ich meinen Weg nicht viel besser auch ohne die anderen? Und irgendwann vielleicht auch ohne die Worte des Hirten? Und schon biegst du unmerklich in so eine Wüstenregion, in so ein Seitental ab. Jesus sieht aber die tödliche Gefahr, in der jedes verirrte Schaf steckt. Selbst wenn das Schaf selbst noch nicht begreift, in was für einer Situation es ist. Und wer die Berge in der Wüste Juda kennt, der weiß, was es für ein Schaf bedeutet, wenn es den Hirten und die Herde aus den Augen verliert. Ohne Schutz und Orientierung hat es dort keine Überlebenschance. Es ist nur eine Frage der Zeit, da ist dieses Schaf tot. Und das liegt unter anderem an der Hitze, an der Trockenheit und dazu kommen noch verschiedene Raubtiere. Damals waren es Löwen, Bären, Wölfe, Leoparden, die erst vor kurzem in Israel ausgestorben sind und heute immer noch Hyänen und Schakale, vereinzelt auch Wölfe. Und wenn da ein Hirte nicht schnell sein verirrtes Schaf findet, da braucht er es eigentlich gar nicht mehr zu suchen, da ist es aus mit ihm. Wenn ich mich in die Lage eines solchen verirrten Schafes versetze, dann muss ich mich auch unwillkürlich fragen, was sind eigentlich so meine Gefährdungen, was sind meine Irrwege, wo könnte ich falsch abbiegen, was sind Raubtiere, die mich auffressen wollen. Vielleicht gerade in der derzeitig besonders isolierten Situation. Da packt mich vielleicht auf einmal ein Raubtier, das ich gar nicht ernst genommen habe. Vielleicht die Spielsucht am Smartphone. Damit hatte ich bisher nie Probleme. Oder die Pornografie schlägt zu. Oder sogar der Alkohol und schlimmere Drogen. Sogar die Arbeit kann zum Raubtier werden, zum Götzen, der mich gefangen nimmt, wo ich lieber Zeit für andere haben sollte. Ich weiß nicht, wie es da gerade bei dir aussieht, aber in so einer Situation bin ich ein verirrtes Schaf, ganz schnell. Und dann ist es erstmal wichtig, die bedrohliche Lage überhaupt zu begreifen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt, dass ich merke, ups, ich bin auf einmal in ein Wüstental gelandet, ich habe den Anschluss verloren und es ist gut, wenn man das merkt. Zweitens ist es auch wichtig, dass ich mich dann nicht vor dem Hirten verstecke und in irgendeine Höhle zurückziehe. Aber selbst wenn ich um Hilfe rufe, also wenn ich meine Lage erkenne und bitte darum, dass Jesus mir hilft, dann reicht das alleine ja nicht. Es kommt was viel Wichtigeres dazu. Das ist hier der Punkt. Der Hirte muss mich überhaupt vermissen. Ich brauche also einen Hirten, dem aufgefallen ist, dass ich nicht mehr da bin. Und Das veranlasst ihn, sich auf die Suche nach mir zu machen. So einer ist Jesus. Wie gut, dass Jesus ein Hirte ist, dem auffällt, wenn ich fehle, dem auffällt, wenn ich in Gefahr bin, der nach mir fragt und mich sieht, wenn ich mich in meinen Gedanken verirre und verliere. Er merkt, wenn ich nicht mehr in seiner Nähe bin und damit auch abseits seiner Herde lande. Und dann sagt er nicht, ist doch egal, ja, ich habe ja noch einen Haufen andere in meiner Gemeinde, ich habe ja noch 99 andere, sondern Jesus macht sich auf, um sein einziges verlorenes Schaf wiederzufinden. Er geht hin und sucht das Verirrte. Er sucht es, weil er es liebt. Und weil er es liebt, fällt ihm auch auf, wenn es fehlt. Jesus ist auch ein Hirte, der rettet, koste es, was ihn wolle. Es ist schon einige Jahre her. Es kann sein, ich habe die Geschichte auch schon mal hier erzählt, aber sie passt hier nochmal sehr gut. Wir waren mit einer Bergsteigergruppe in den Stubaier Alpen unterwegs. Das Wetter war ziemlich unbeständig. Wir hatten nur ein kurzes Zeitfenster für einen 3000er, den wir uns da vorgenommen hatten. Und dann sind wir ziemlich zügig von der Hütte aufgestiegen, bis wir so an den Rand der allerletzten Steilgrasflächen kamen. Und da lag in einer Mulde ein Schaf. Und wir haben so ein klägliches Jammern gehört, sind dann zu dieser Mulde hingestiegen und da lag ein schwer verletztes Mutterschaf und es war schon tot. Und daneben ein ganz kleines Lamm, das noch schwache Lebenszeichen von sich gab. Schwierige Situation. Wir wollten natürlich unsere Tour fortsetzen und gleichzeitig wollten wir auch irgendwie dem Lamm helfen. Könnten wir es vielleicht zur Hütte zurückbringen? Das kam uns irgendwie absurd vor. Ja, wie soll man jetzt einen Rucksack leer machen, das da reinstopfen? Wie macht man das im schwierigen Gelände? Also keine Ahnung, ob wir es überhaupt lebend zur Hütte gebracht hätten. Und außerdem sollten wir wegen so einem halbtoten Lamm jetzt unseren Traumgipfel aufgeben. Das war so eigentlich der Gedanke in der Gruppe. Und dann entschieden wir uns, hättet ihr wahrscheinlich ähnlich gemacht, wir rufen einfach mal in der Hütte an, sagen dem Hüttenwirt Bescheid, du, hier oben an der und der Stelle liegt ein totes Schaf und daneben sein Lamm. Das müsste unbedingt geholt werden von dem, dem es gehört. Und er hat uns auch versprochen, er kümmert sich drum und ruft den zuständigen Bauern im Tal an. Und da haben wir gedacht, gut, alles okay. Wir sind ziemlich beruhigt weitergestiegen. Den Gipfel haben wir auch erreicht. Es hat sich dann hingezogen, bis wir wieder an der Hütte waren und als wir abends dort mit dem Hüttenwirt gesprochen haben, da habe ich mal gefragt, wie ist denn die Sache ausgegangen mit dem Lamm? Und da sagt er, ja, der Bauer im Tal hat sich für die Meldung bedankt, aber wegen diesem einen Lamm steigt er jetzt nicht da hoch. Und ja, dann ist mir heute noch irgendwie schlecht, wenn ich dran denke. Ja, ich fühle mich irgendwie mies. Wir haben dieses kleine Lamm im Stich gelassen. Wir haben es uns einfach gemacht mit diesem Anruf, statt selbst die Rettung zu versuchen. Und jetzt war es zu spät, der Aufstieg am späten Abend sinnlos. Für das hilflose Lamm war unsere Entscheidung der sichere Tod. Was meint ihr? Der Hirte hat wirtschaftlich gesehen, denke ich, so gehandelt, wie man handeln muss, um Geld zu sparen. Die Mühe hätte sich für ihn nicht gelohnt. Und wenn er dieses kleine Lamm überhaupt noch lebend ins Tal gebracht hätte, hätte er es am Ende noch mit der Flasche selber aufziehen müssen. Wenn ich Jesu frage an seine Jünger, was meinst du, wird der Hirte wegen dem einen Schaf tun, mit der Situation damals in den Bergen vergleiche, dann frage ich mich, was hätte der österreichische Hirte wohl getan, wenn sein Kind da oben gelegen hätte? Oder was hätte ich getan, wenn da ein Mensch gelegen hätte? Hätte ich es mir dann auch so leicht gemacht? Ich glaube, dann wären wir und dann wäre er sofort, hätte alle Hebel in Bewegung gesetzt, um dieses Kind zu retten und wäre auch selbst gleich losgelaufen. Wir haben dieses Lamm aufgegeben und so ist Jesus nicht. So geht Jesus nicht mit verirrten Menschen um. Er will keinen von uns einfach irgendwo sterbend hinter sich lassen. Wenn dein Glaube schwach wird, wenn du wegkommst vom Weg mit Jesus, dann ist ihm das nicht egal. Dann sucht er dich. Und er lässt dich nicht einfach in der Wüste deines Lebens irgendwo zurück, weil ihm die Suche zu mühsam wäre. Jesus ist kein Hirte, der nur Nutztiere in uns sieht, der auf den maximalen Ertrag aus ist. Für ihn ist seine Gemeinde kein Konzern, der in erster Linie Gewinn einbringen muss. Und deswegen dürfen wir sie auch nicht so sehen. Die Gemeinde lebt nicht, weil sie nützlich ist, sondern weil der Hirte seine Gemeinde liebt. Das ist der Grund, warum es uns überhaupt gibt als Gemeinde Jesu. Und hier ist Jesus, jeder einzelne Mensch, um seiner selbst willen, Jesus, dem Hirten, wichtig, auch du. Und besonders, wenn es dir schlecht geht, wenn du dich schwach und hilflos fühlst und weißt, dann lässt er dich nicht hängen oder irgendwo auf der Strecke links liegen, sondern dann sucht er nach dir, bis er dich findet. Jesus ist ein Hirte, der nach dir sucht und dich rettet, koste es ihn, was es wolle. Und wir wissen, er hat sein Leben dafür gegeben, um uns zu retten. Du hast eigentlich nur ein Problem, nämlich dann, wenn du dich von ihm nicht finden lassen willst. Wenn du lieber in deiner Wüste bleibst und dort vielleicht auch glaubst, dass es keine Raubtiere gibt, nur deshalb, weil dich bis jetzt noch keins gefressen hat. Aber glaub mir, es gibt welche. Jesus ist ein Hirte, der freut sich, wenn er das Verirrte wiederfindet. Ihr kennt das vielleicht bei wichtigen Sachen, die ihr verlegt habt. Auf einmal wird die Suche nach dem einen wichtigen Ding ganz unheimlich zentral. Es bestimmt eure Gedanken. Bei mir stehen da immer Brille, Tablet und Schlüssel so auf der Rangliste ziemlich weit oben. Und deswegen haben mir meine Kinder zu Weihnachten auch so ein ganz cooles Ding geschenkt. Ja, also hier so ein Teil, da muss ich nur draufdrücken und dann klingelt mein Tablet. Ja. Oder andersrum, ja, je nachdem, wie ich es eingestellt habe. Also ich finde das wirklich gut. Wenn ich was vermisse, dann heißt das trotzdem nicht, dass alles andere auf einmal unbedeutend wird. Aber in dem Moment, wo uns was Wichtiges fehlt, da können wir uns irgendwie nicht so recht über das freuen, was da ist. Ja, wir könnten ja auch sagen, ist doch egal, wenn der Schlüssel fehlt, ich habe ja noch so viele andere Dinge. Und auf den Hirten mit den plötzlich nur noch 99 Schafen bezogen, bedeutet das, es lässt ihm keine Ruhe, wenn ihm eins fehlt, weil er jedes Schaf seiner Hirte liebt und alle sicher ans Ziel bringen will. Er leidet, wenn auch nur eins fehlt. Und solange er es nicht zurückgeholt hat, kann er sich auch nicht so richtig an seiner Herde freuen. Als Leiter einer Reisegruppe habe ich es mal sehr drastisch erlebt, wie das ist, wenn eine Person nicht mehr auftaucht. Ich habe das mehrfach erlebt und vielleicht ist das auch mal ein Hinweis für Freizeitteilnehmer. Seid barmherzig mit euren Freizeitleitern, wenn ihr denkt, ist doch nicht so schlimm, wenn keiner weiß, wo ich bin. Also je nachdem, wo man unterwegs ist, kann das sehr dramatisch sein. Es war hier auf einer großen bewaldeten Insel. Und abends ist eine einzelne junge Frau nicht zum Abendessen erschienen. Da haben wir gleich gefragt, ja, wer hat sie zuletzt gesehen, wer war mit ihr unterwegs, keiner wusste so recht was. Und da bist du im ersten Moment vielleicht noch ärgerlich und denkst, Mann, warum ist sie nicht pünktlich? Aber dann fängt es an, dir auf einmal irgendwie gar nicht mehr zu schmecken. Ja, du kriegst dein Essen schier nicht mehr runter und je länger es dauert, desto besorgter bist du. Ist was Schlimmes passiert? Ist die vielleicht beim Baden ertrunken? Hat sich jemand über sie hergemacht? Und dann sagst du doch auch nicht einfach, was soll's, die Gruppe ist ja noch groß genug. Ja, wir können doch fröhlich weiter unsere Freizeit machen und sie ohne diese eine Person genießen. Wir sind ja noch genug andere für unsere Gruppenspiele und Bibelgespräche. Das war damals noch die Zeit ohne Navis und Handys. Und wir haben 2 Stunden gewartet und dann haben wir die Polizei eingeschaltet. Und dann wurde nach dieser jungen Frau 4 bis 5 Stunden gesucht. Und dann haben wir sie gefunden, mitten im Wald an einen Baum gelehnt, völlig verirrt in dem Riesenwaldgebiet. Ihr könnt es euch kaum vorstellen, was für eine Freude das war, was für eine Last da von uns abgefallen ist. Wir haben uns riesig gefreut wegen dieser einen einzigen Frau, die wir wiedergefunden haben. Und seitdem habe ich diese Freudenpassage im Gleichnis mit dem verirrten Schaf viel besser verstanden. Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich über dieses eine mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Freude des Finders. Das wertet die anderen 99 nicht ab, sondern es zeigt, wie es Gott geht, wie es Jesus geht, wenn ein Mensch gerettet wird. So freut sich Jesus über jeden, den er auch wiederfindet von seinen Nachfolgern, der sich von ihm entfernt hat und sich in seinem Leben auf Abwege begeben hat. Was für ein guter Hirte. Schließlich, Jesus ist ein guter Hirte, weil er den Willen Gottes tut. Und dieser Wille ist, dass Gott seinen Sohn nur deshalb in die Welt gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Und das bedeutet nichts anderes, als dass Gott will, dass sein guter Hirte Jesus, den er gesandt hat, so lange sucht, bis er die Herde zusammen hat für sein himmlisches Reich. So ist's auch nicht der Wille bei eurem Vater im Himmel, dass auch nur eins von diesen Kleinen verloren werde. In seinem Reich, da gilt das weltliche Prinzip nicht, nachdem die Starken die Schwächeren verdrängen, weil die eh keine Rolle mehr spielen. Bei Gott sollen die Kleinen nicht auf der Strecke bleiben, sondern in ihm die Fülle des Lebens finden, und zwar auf immer und ewig in einer Gemeinschaft unter gleichgeliebten Kindern. Und damit ist die Frage der Jünger im Vorfeld, wer von ihnen wohl der Größte im Himmelreich sein wird, gleich mitbeantwortet. Es spielt unter Geretteten keine Rolle mehr, wer der Größte ist, sondern dass sie alle heil am Ziel bei Gott ankommen, durch Jesus, den guten Hirten. Der merkt, wenn ich fehle. Der sucht, bis er mich gefunden hat. Der sich freut, wenn ich wieder bei ihm bin. Und deshalb will ich ihm folgen und mich immer wieder von ihm finden lassen, wenn ich mich in meinem Leben verirrt habe. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Herr, was bin ich froh, dass du ein Hirte bist, der uns liebt und der uns nachgeht. Nicht um uns zu nerven, sondern um uns zu retten. Und ich bitte dich, dass jeder von uns sich dir immer wieder anvertraut, dir immer wieder an den Fersen hängt, so wie es Daniel getan hat. Danke, Herr, dass du uns viele gute Vorbilder gegeben hast. Aber danke, Herr, dass du überhaupt nach uns suchst und uns so herzlich liebst. Amen.